Matze Schmidt. In der Formulierung seiner Grundgedanken, und deswegen möchte ich das auch tun, als die Grundfigur einfach zu charakterisieren, wie er das macht. Die Grundfigur dessen, was Moral ist. Wir haben eine Veranstaltung gemacht über die theoretische Vernunft und die reine Vernunft. Und ich habe damals praktische Vernunft versprochen, aber erst jetzt mein Versprechen gehalten. Und ich erinnere Sie was daran, was reine Vernunft eigentlich ist. Denn die Frage nach der Vernunft ist halt so eine komplizierte Frage. Wenn man die praktische Vernunft spricht bei Kant, dann muss man zunächst einmal ganz klar verstehen, was die Vernunft ist. Und diese Bestimmung kommt eigentlich aus der Kritik der reinen Vernunft. Und wie Sie sich erinnern, der springende Punkt war die Frage, inwieweit wir ein Wissen über das Ganze der Welt, das Ganze der Existenz, das Ganze des Seins, sagen wir so, haben können. Inwieweit ist es möglich, tatsächlich die Frage danach zu beantworten, wie die Welt insgesamt beschaffen ist. Nun, diese Frage ist eine vernünftige Frage und ist eine Frage der Vernunft. Die Vernunft meldet sich damit, dass sie diese Frage stellt. Und man kann nicht sagen, dass es eine unvernünftige Frage ist. Es ist eine Frage, die sich stellt, und man verhält sich vernünftig, wenn man versucht, diese Frage zu beantworten. Nun, beantwortet man historisch diese Frage auf unterschiedliche Art und Weise, wie sich erinnern. Zum Beispiel einige sagen, ich folge jetzt Kant, einige sagen, dass die Welt ein Anfang hat und wird ein Ende haben, weil alles in der Welt eine Ursache hat. Und so muss eine erste Ursache geben, sonst wird diese Kette gar nicht funktionieren. Und alles, was in der Welt passiert, hat ein Ziel, also führt zu irgendetwas, zu einem Ergebnis. Da muss es auch die Welt insgesamt ein Ergebnis, ein Ziel, damit auch ein Ende haben. Das heißt, wenn alles in der Welt so abläuft, muss die Welt auch so beschaffen sein insgesamt. Das ist sozusagen die klassische metaphysische Einsicht. Der steht gegenüber der Behauptung, es ist zwar in der Welt tatsächlich so, muss aber nicht unbedingt auf die Welt insgesamt zutreffen. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, dass wir mit einer unendlichen Kette der Ursachen und der Wirkungen zu tun haben, die in beide Richtungen unendlich weit geht. Es gibt so etwas wie eine erste Ursache nicht und es gibt so etwas wie ein Endergebnis auch nicht, ja, sondern eben diese Unendlichkeit. Und dann können wir sagen, na gut, die Welt ist kreiert nach einem Plan, also hat einen Grundplan und dafür gibt es ja auch einen Grund, so zu denken. Nämlich immer, wenn man versucht, einen solchen Plan herauszufinden, klappt es. Man versucht zum Beispiel zu verstehen, wie die Dinge zueinander verhalten im Sinne ihrer Masse. Und siehe da, tatsächlich gibt es so ein Gesetz, ein einfaches Gesetz. Man fragt sich spätere Beispiele, wie sich die Wellentheorie zur korpuskularen Theorie verhält. Ja, das sind sozusagen zwei Grundzustände der Materie und siehe da, es gibt eine einfache Formel, die das tatsächlich aufzeigt. E ist ein C². Und man fragt sich, wie bei Lebewesen die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen einfach mit mathematischen Formeln beschrieben werden kann und dann kommt man auf die genetischen Gesetze sehr schnell und die sind relativ einfach. Mit der Sprache ist sowieso der Fall. Sie scheint kompliziert zu sein, ist auf elementare reduziert. Das heißt, immer, wenn wir versuchen, hinter der Erscheinung zu gehen und ein gewisses Gesetz zu finden, es klappt. Und so kann man sagen, die Welt ist insgesamt so. Ja? Das heißt, es gibt ein allgemeines Plan. Und weil es ein so allgemeines Plan gibt, und das ist ein vernünftiger Plan, muss es sein, klappt es immer. Aber es gibt andere, ja, die sagen, es klappt nur deswegen immer, weil wir immer etwas suchen, was wir eigentlich erwarten. Ja? Das heißt, es gibt sozusagen eine gewisse Masse der Erscheinungen und wir analysieren diese Erscheinungen schon unter der Voraussetzung, dass das im Endeffekt das Endergebnis so eine Summe der einfachen Regeln stehen soll, weil unsere Vernunft so funktioniert, unser Verstand so funktioniert, nicht weil die Welt als solche einen solchen Ursprung haben. So kann man zwar sagen, dass immer wenn wir partielle Untersuchungen vornehmen, partielle Endergebnisse erzielen, sie bestätigen alle unsere Vorurteile sozusagen, ja, also das sind metaphysische Vorstellungen, immer. Der Sprung aber zum allgemeinen metaphysischen Beschreibung des Ganzen, also zu sagen, das sind alles Beweise dafür, dass es tatsächlich so insgesamt ist, oder war, ne? Das ist unzulässig. Und wie wir wissen, diese Unzulässigkeit und dieser Verdacht, das ist vielleicht das, was Porzee sich immer bestätigt, weil der Übertragung auf das Ganze nicht klappt, das kommt nicht von Kant, ja, das kommt aus England, von Hobbes, Locke und Hume. Das waren diese skeptischen Fragestellungen. Und aber vorgetragen immer noch in einem dogmatischen Ton. Das heißt, vorgetragen immer noch in der Überzeugung, dass bestimmte Vorurteile, eben diese Vertrauensvorurteile, jetzt klar werden. Und stattdessen kommt ja was anderes, ja, eine neue Einsicht darin, wie das als in der Tat wirklich beschafft ist. Aber Kant sucht nach einem Ausgleich zwischen Dogmatismus und Kritik. Ja, sagen wir, zwischen einem affirmativen und einem kritischen Bewusstsein. Das ist eine klassische Frage, soll man affirmativ sein? Das heißt affirmativ sein. Affirmativ sein bedeutet eben das, dass man partielle Ergebnisse, wenn es geglückt ist, auf das Ganze überträgt. Also wenn man sagt zum Beispiel, also ich fühle mich gut, ich bin gut drauf, meine Bekannten geht es auch insgesamt gut. Also die Gesellschaft ist schon insgesamt gut organisiert. Ja. Und siehe mich als Beispiel, siehe meine Freundin als Beispiel, siehe alle anderen als Beispiel, die ich kenne, irgendwie alles klappt. Ja. Das ist so eine affirmative Haltung. Und andere sagen, ja, aber schauen da, mir zwar geht es gut, aber in Afghanistan hungern einige und Palästina andere und dort gibt es ja das und dort gibt es ja jenes und die armen Patienten in Krankenhäusern leiden und die Ärzte unterdrücken sie. Also es gibt auch Beispiele dafür, dass alles schlecht ist, ja, das ist eine kritische Einstellung. Aber in beiden Fällen gibt es eine Übertragung bestimmter Erfahrungen auf das Ganze. Nur einmal ist das Ganze affirmativ verstanden und ein anderes Mal ist das Ganze sehr kritisch verstanden. Und Kant sagt, dass diese Spannung zwischen kritischen und affirmativen Einstellungen insgesamt, kritische affirmative Einstellung, die da kommt, dass man induktiv, ja, das ist eine extreme Art Induktion von einer Reihe der Beispiele zu sozusagen für Angemahnung springt in eine oder andere Richtung. Und diese Art des induktiven Denkens ist ja vernünftig. Ja, wiederum, das ist der Haken dabei. Weil im Grunde ist es so, ja, dass man zum Beispiel sagt, die Vögel singen und so, weil man einen Vogel gesehen hat, zwei Vögel gesehen. Oder dass, ja, und dass der Feuer brennt, ja, weil es ist an, einfach versucht hat, zweimal versucht hat und tatsächlich ist das so. Ja. So, also diese induktive Fähigkeit der Vernunft, eine Reihe der Beispiele so auszubilden, dass man von dieser Reihe zur Allgemeinung, zur Verallgemeinung kommt, die auch hält, das ist sozusagen grundvernünftig. Nun, wenn man aber diese Art induktive Wissen als metaphysische setzt und sagt, das Ganze sieht so aus und muss nicht anders aus, es ist ein Sprung, der durch die Vernunft, also durch die Erfahrung, nicht gedeckt ist. Weil man kann nie wissen, wie vollständig ist dieser Reihe. Das ist das Problem. Wenn man partielles Wissen hat und zur partiellen Verallgemeinerung kommt, dann kann man diese Verallgemeinerung meinetwegen korrigieren. Warum? Weil man auch negative Beispiele unter Umständen bekommt. Das heißt, wie Popper gesagt hat, wir denken alle, dass alle Pinguine sind so schwarz und weiß. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwo in sehr, sehr kalten Gegenden, wo man einfach nicht mehr warm ist, zu kalt war, gibt es Pinguine, ich weiß nicht, ein Beispiel, das sind so rot und blau. Die Möglichkeit besteht, dass man einfach sie noch nicht gesehen hat. Und deswegen ist es auf der einen Seite zulässig zu sagen, dass die Pinguine insgesamt eher schwarz-weiß sind. Aber das als ein Wesen des Pinguinenhaftigkeit zu definieren, sagen Pinguine ihrem Wesen nach sind, unbedingt schwarz-weiß, das ist eine unzulässige metaphysische Überforderung eines induktiven Wissens. Wir haben also einen gewissen Mangel an Vollständigkeit bei der Welterfahrung. Und zwar ein grundsätzlicher Mangel. Dieser grundsätzliche Mangel an Welterfahrung und möglichen Welterfahrung führt dazu, dass es eine Kluft in unserem Erfassungsvermögen sich zeigt. Und zwar eine Kluft, der Trend zwischen Vernunft und Verstand. Also um zu verstehen, wie die Vernunft funktioniert, muss man zunächst einmal diesen Bruch innerhalb einer logisch aufgebauten System der Beweise sehen. Ein Teil dieses vernünftigen Systems setzt eine gewisse ähnliche Erfahrung voraus. Also alles, was die ähnliche Erfahrung voraussetzt, ist Verstand. Ich sage zum Beispiel, dass wenn es zum Beispiel wie Newton, wenn ein gewisser Gegenstand nach unten fällt, dann mit einer gewissen Geschwindigkeit und so weiter und so fort, das kann ich ja auch überprüfen. Ja, ich brauche ähnliche Erfahrungen, um das zu tun. Es ist eine Aussage des Verstandes. Wenn ich aber sage zum Beispiel, dass das Universum insgesamt eine Masse und ein Gewicht hat, dann ist es unzulässig, weil ich kann diese Erfahrung nicht machen. Die übersteigt mein Überprüfungsvermögen, die Vermögen der sinnlichen Erfahrung. Wobei allerdings es nicht unvernünftig ist. Es ist nicht unvernünftig, sowas zu sagen. Das heißt, wir haben eine große Reihe von Aussagen, die absolut logisch aufgebaut sind, die absolut sozusagen im Sinne des Wahrheitsgehalts ausgelöst werden können und sozusagen sind total plausibel, sind aber nicht abgedeckt und können nicht abgedeckt werden durch die sinnliche Erfahrung. Wir haben also dreifache Strukturen. Auf der einen Seite Vernunft, der immer ein Spannungsfeld ist zwischen dogmatischer und kritischer Einstellung, das heißt in Bezug auf alle Aussagen der Vernunft, ist es möglich, sowohl eine affirmative wie auch kritische Position anzunehmen, ohne Möglichkeit der letzten Überprüfung. Also diese Spannung ist ja, bildet praktisch die Vernunft, die Bestimmung der Vernunft, sozusagen. Zweite Ebene sind Aussagen, die eine ähnliche Erfahrung voraussetzen. Die ja sind die Aussagen des Verstandes, das sind die Aussagen der Position des Erschaffenen. Und das ist die unmittelbare Lebenserfahrung, eine unmittelbare sinnliche Erfahrung, die sozusagen eine Korrelation zu diesem Verstand sich befindet oder gebracht werden kann. So ist ein Mensch des Verstands, und das ist der Wissenschaftler, ist eigentlich Ingenieur, also praktischer Mensch sozusagen der praktischen Wissenschaften, derjenige, der imstande ist, beides zu korrelieren. Und das, also sinnliche Erfahrung im Verstand aussagen. Das ist, wenn man sieht, ja, im Bereich der angloamerikanischen Philosophie, dann ist es ein Standardposition. Ja? Man sagt, dass alles, was wir zu tun haben, sind entweder Fakten oder Dinge, so wie sie wir wahrnehmen können, so in der Wirklichkeit selbst, also in der Wahrnehmung, und verschiedene Konstruktionen, logische Konstruktionen, mathematische Konstruktionen oder allgemein sprachliche Konstruktionen, die imstande sind, diese Eindrücke, diese Sinnesdaten miteinander zu verbinden. Ja, wir haben sozusagen einzelne Sinnesdaten, die ja von der Wirklichkeit herkommen, und Verbindungssysteme, und diese Verbindungssysteme sind nicht der Wirklichkeit entnommen, sondern die sind sozusagen auf der Ebene des Verstandes zu platzieren. Die Frage ist, wenn wir jetzt zurückkommen zur Vernunft, gibt es eine Möglichkeit, Vernunftsaussagen zu bestätigen und zu widerlegen? Und Kant sagt, ja, aber nur im Bereich der Poesie, nur im Bereich der Einbildungskraft. Das heißt, wenn man zum Beispiel verschiedene Romane liest oder verschiedene Dichter, da sagen sie immer, dass ihnen Propheten erscheinen oder Gespenster oder sie die Wahrheit aussagen über die Welt, wie die Welt im Ganzen aussieht. Oder zum Beispiel, die sind so im Zustand der Verzückung oder im Zustand des Überschwangs und dann ihre Seele hebt sich über die Welt und sieht alles insgesamt. Also, was ist die Imagination? Ja, was ist das Poetische? Was ist das Poetische? Was ist das Künstlerische? Die Künstlerische ist eine Kombination zwischen sinnlichen Daten und Vernunft. Im Unterschied zur Wissenschaft, die eine Kombination ist zwischen sinnlichen Daten und Verstand. Also wenn ich Verstand und Welt kombiniere, dann ist es Wissenschaft. Wenn ich Vernunft und Welt kombiniere, dann ist es Dichter. Ja. Das ist der Grund, warum Hegel, von dem wir gestern gesprochen haben, aber die Bewegung beginnt schon mit Schelling, ja, nicht wahr? Wo der Schelling sagt und Hegel nach ihm, die Kunst muss eigentlich den Schlüssel der Welt haben, ja, weil diese Kombination von der Kant spricht zwischen Sinnlichkeit und Vernunft als eine reine Einbildungskraft. Das muss doch sozusagen genau der Punkt sein, an dem das Ganze sich im Kunstwerk als Ganzes zeigt. Ja, also diese Konstruktion von Kant wurde von Kant zunächst einmal ironisch gemeint. Ja. Er hat gesagt, ja, sozusagen diejenigen, die zur Erkenntnis nicht fähig sind, die müssen dichten. Ja. Und es funktioniert eben halt so, ja, und ganz gut, ja, wenn man sowas macht. Und eben ist im zweiten Gang diese ironische Figur, wurde ganz ernst genommen. Und schon bei späten Fichte ja, kann man das sozusagen ein bisschen in diese Richtung mal sehen. Aber extrem dann bei Schopenhauer. Und eben auf der anderen Seite bei Schenkenfehl ausgebeutet. Ja. Das war allerdings eine Linie, die zum Beispiel weltweit nie rezipiert worden ist. Ja. Das heißt, diese gebrauchte Vernunft ja, als Dichtung, von der die Philosophie der deutschen Romantik eigentlich lebt, diese gebrauchte Vernunft ist außerhalb Deutschlands sozusagen nie akzeptiert worden. Als wahrheitsmäßige Gebrauch. Und so bleibt es sozusagen bei klassischen Dreiteilungen, wenn man sozusagen außerhalb des romantischen Kreises blickt. Was aber nach wie vor von großer internationaler Bedeutung ist, das ist sozusagen der Gebrauch der Vernunft als ethische Regel, also der praktische. Wir haben hier eine Figur bei Kant, die man ganz klar sehen soll, dass sie Gewohnheiten unserer Alltagssprache und unserer spontanen Einstellung zu ganzen Problematik dermaßen widerspricht, dass ich denke, dass der alle Schwierigkeiten mit Kant als Moralisten daher kommen letztendlich, dass man irgendwie das, was er sagt, nicht richtig einfach versteht. Ja? Und zwar bis heute nicht richtig. Obwohl das sozusagen, solange das alles diskutiert worden ist, weil es einfach eine Grunderfahrung oder eine Grunddisposition des Menschen widerspricht. Ganz intuitiv denken wir, dass wir immer sehr konkret handeln, in einer konkreten Lage, unter konkreten Bedingungen, in einer unreduzierbar konkreten lebendigen Situation, dass wir immer konkret handeln und dass wir abstrakt denken. Das heißt, dass wir, wenn wir denken, denken wir insgesamt über die Welt. Wir sind fähig, uns in Gedanken über die Welt zu erheben. Und wenn wir handeln, handeln wir ganz konkret. Das Kontraintuitive bei Kant besteht darin, dass wir nur konkret denken. Abstrakt können wir nicht denken nach Kant, weil die reine theoretische Vernunft hat keine Grundlage. Wir können nur dichten oder uns in Überschwang fühlen. Aber de facto können wir über unsere Situation nicht erheben. De facto das, was wir uns über sozusagen alle Gewissheiten und alle wirklich geltende, gültige Aussagen, die wir über das Leben machen können, sind immer nur konkret. Dabei können wir auch im allgemeinen Sinne handeln. Das heißt, wir sind ja fähig, gerade in unserem Handeln, in unserer Aktion sozusagen, uns auf das Ganze zu beziehen. Wir beziehen uns nur auf das Partikulare im Denken und wir beziehen uns grundsätzlich auf das Ganze im Handeln. Und das ist dermaßen kontraintuitiv, dass man das irgendwie so ein gewisser Vorbehalt hat, auch wenn man spontane Vorbehalte hat, als wenn man philosophisch gebildet ist, das zu akzeptieren. Als Gedankenfigur. Und das widerspricht absolut wiederum der Vorstellung, dass es so etwas wie unterschiedliche Sitten gibt. Ja? Das ist geschichtlich gesehen, gibt es unterschiedliche Kulturen, da gibt es unterschiedliche Sitten und da gibt es unterschiedliche Arten und Weise, wie man handelt, unterschiedliche Gründe dafür, unterschiedliche Kulturstrukturen. Das alles interessiert Kant aber überhaupt nicht. Weil er meint, dass alle diese Unterschiede und so weiter, die sind alle einfach Gegenstände der historischen Wissenschaft. Ja, sozusagen. Das ist das, was man positiv erforschen und verstehen kann. Ihn interessiert was ganz anderes, nämlich der moralische Akt, die Beschaffenheit der moralischen Akt, der praktische Vernunft als solche. Und dann sagt er zunächst einmal, dass man alles, was dieser Akt normiert, in der Außenwelt oder durch die Außenbeobachtung sozusagen zunächst einmal sich davon abstrahieren soll. Und das ist zunächst einmal die Glückseligkeit. Weil die ganzen antiken Lehren und sozusagen zu der Zeit, als Kant diese Kritik geschrieben hat, galt es von Platon, das ist in der früheren Zeit, bis seiner Zeit, die Glückseligkeit, sich gut zu fühlen, ist eigentlich eine ethische Norm. Also der Philosoph muss ein solches Leben führen, das ihm erlaubt, ausgewogen, glücklich, ungetrübt sein Leben führen. Ja, und das ist eine Norm. Das sind Stoiker, das sind Platoniker, das sind Aristoteliker. Das sagt auch das Christentum, ja, dass die Seele sich sozusagen gerettet und gut fühlt, wenn die Seele richtig agiert und so weiter. Das alles negiert Kant, weil er sagt, die Glückseligkeit ist ein Zustand, der nicht unbedingt durch die Vernunft eingeführt werden kann. Es ist also für die Vernunft nicht spezifisch. Zum Beispiel ein Tier, das keine Vernunft hat, kann sich auch gut fühlen, ja, und kann auch glückselig sein. Das heißt, es genügt, dass die Natur uns so schafft und uns solche Fähigkeiten gibt, dass wir glückselig werden. Die Vernunft brauchen wir für Glückseligkeit als spezifisches Vermögen nicht. Deswegen, wenn wir uns fragen, was heißt sozusagen der ethische Fall, wie soll ich mich verhalten? Das ist die Struktur einer moralischen Frage. Wenn ich zum Beispiel sage, ich soll mich so verhalten, dass ich glückselig werde, dass die Glückseligkeit erreicht wird, dann ist das falsche Antwort, weil auch im Falle, dass ich das nicht tue, kann ich zur Glückseligkeit kommen. Also dieses Sollen ist ja im Grunde überflüssig. Und er sagt im Grunde, die Natur, wenn sie wollte, dass die Menschen wirklich glücklich sind, glücklich werden, sie hätte uns, die Menschen, mit den Fähigkeiten ausgestattet, instinktiv das Glück zu finden. Ja, andere Tiere sind ausgestattet mit dieser Fähigkeit. Ja, sie wissen, wann sie glücklich sind. Katzen und Hunde sozusagen finden ihr Glück allein. Ja. Sie brauchen keine spezielle Anweisung, glücklich zu werden. Die Wesen, die spezielle Anforderung oder Anweisung bekommen von der Philosophie, glücklich zu werden, sind schon sehr problematische Gestalten. Und diese Anweisung ist ja entweder überflüssig, also im Falle, dass man immer schon glückselig ist, oder unmöglich zu erfüllen, im Sinne, dass man das nicht sieht, also absolut. Dabei aber, sagt Kant, und das ist eine typische Wendung, es könnte sein, dass man glückselig sein sollte aus Pflicht, auch wenn man nicht glückselig ist und der Glückseligkeit als solche nicht anstrebt. Weil eine gewisse Ruhe und ein gewisses Gutfühlen sind nicht schlecht als Voraussetzung für die richtige gebrauchte Vernunft. Ja? Also wenn man so richtig arbeiten will und so weiter, muss ich ein bisschen befriedet, ja, und gut fühlen. Und so, auch wenn man sonst unglücklich ist und so weiter, muss man tatsächlich so tun, als ob man glücklich ist, um gut arbeiten zu können. Also, das, also Glückseligkeit als Fake oder Glückseligkeit als falscher Anspruch sind tatsächlich vernünftig, ja, und können auch als solche angefordert werden. Das heißt, ich kann vom Menschen tatsächlich anfordern, dass er so tut, als ob er glücklich ist. Aber ich kann von ihm nicht anfordern, dass er tatsächlich glücklich ist. Und das entspricht auch nicht wahr, diesem zivilisierten Gebrauch der Sprache. Also man jemanden fragt, how are you? Und so, fine, yeah, also, it's all, everything fine. Also, vielleicht ist es nicht der Fall, ja? Vielleicht stirbt er im nächsten Augenblick oder hat seine Tragödie und so weiter. Aber er weiß, dass jetzt geht es darum, seinen Verstand und seine Vernunft richtig zu gebrauchen. Und auch ich, ja, der mit ihm spreche, muss mein Verstand richtig gebrauchen. Und sozusagen, es gibt eine allgemeine Forderung, sozusagen diese Glückseligkeit als solche zu etablieren, ja, damit ein solches richtiges Handeln sich einstellen kann. Und wenn ich ja plötzlich beginne, sozusagen ganz unglücklich zu werden, da kann ich ja auch nicht richtig kommunizieren. Das zweite Moment ist noch sozusagen radikal dabei. Cantor sagt, ist es tatsächlich, und dann ist es unmittelbar ein Kampf gegen, also sozusagen ein Anwand gegen Rousseau. Weil im Grunde ist der Rousseauismus ja nicht mal der springende Punkt für die ganze diese moralische Diskussion. Und man muss sich zunächst einmal von Rousseau absetzen. Um seinen eigenen Ansatz zu entwickeln. Das war die herrschende Moral der Zeit. Er sagt, einige gehen davon aus, dass Selbsterhaltungstrieb eine Norm gibt, für das richtige Handeln. Also das richtige Handeln ist das Handeln, das auf verschiedene Weise die Existenz dessen, der handelt, sichert. Und er sagt, ja, das ist richtig. Nur ist es kein Trieb. Und zwar aus dem gleichen Grund. Ja. Man kann gut vorstellen, dass man sich sehr, sehr schlecht fühlt, dass man das Leben hasst. Im Grunde will man Selbstmord begehen. Wie ist es dann mit Rousseau? Ja, es gibt keinen Trieb zum Leben. Es gibt kein spontanes Gefühl, ich muss mein Leben erhalten, um überhaupt zu agieren. Sondern diese Forderung, zu leben, um zu agieren, zu leben, um zu existieren, um überhaupt fähig zu sein, auch richtig zu existieren, das ist Voraussetzung des Handels generell. Diese Forderung ist auch wieder eine vernunftmäßige Forderung. Ja, die ist nicht in der menschlichen Natur verankert, sondern der menschlichen Natur durch die Ethik ist auferlegt. Ja, wir haben also, sagt Kant, keine Möglichkeit, die Moral in einem Gefühl, einer Neigung, inklusive Liebe, sagt explizit sozusagen, die christliche Liebe taucht auch nicht, inklusive Liebe zu verankern. Wir können aber auch die Ethik, die praktische Vernunft nicht sozusagen durch die Wirkung bestimmen. Weil denken alle, viele denken zum Beispiel, sagt er, dass es zwar egoistisch sind, also wie die Antike es praktiziert hat, die eigene Glückseligkeit in Vordergrund zu stellen, und dann sind sie sozusagen altruistisch. Ja? Und das war diese utilitaristische, altruistische Ethik der englischen Aufklärung, ja? Die er ja im Sinne hat. Man sagt, dass der Mensch nicht die eigene Glückseligkeit, sondern die Glückseligkeit des anderen oder der anderen anstreben kann. Das ist dann ein genuin moralisches Handeln. Und das war tatsächlich die Position der englischen Aufklärung. Und Aber das ist auch nicht richtig. Erstens, weil die Glückseligkeit der anderen ebenfalls mit meiner eigenen Glückseligkeit durch die Natur Ursachen herbeigeführt werden kann. Das heißt wiederum, bedarf das keines Sollens, um die zu erreichen. Zweitens spielt da eine egoistische Überlegung immer eine Rolle, dass man auch selbst glückselig wird in einer Gesellschaft der Glückseligen. Ja, dass man sozusagen deswegen andere glücklich machen will, weil man sich dadurch glücklich machen will und sich gut fühlen will und so weiter. Und das ist dann eine egoistische Neigung, eine egoistische Forderung, die letztendlich der ganze gute Tat kompromittiert. Wir haben also bei der Analyse dessen, was die ethische Handlung ist, abzusehen von der Wirkung, abzusehen damit vom faktischen generell. Deswegen ist es ja die Position von Kant, dass die Ethik allgemein sein soll, nicht konkret. Von allem Konkreten, sei es die Neigung, sei es die Wirkung, wird abgesehen, ist abzusehen. Es bleibt nur die Frage nach dem Grund einer Handlung. Also, wenn ich eine Handlung vollziehe, ist das eine Handlung, die einen moralischen Grund hat oder nicht? Also mache ich das aus Neigung oder mache ich das aus Pflichtgefühl, rein aus Pflichtgefühl? Und das ist ein Punkt, bei dem viele und vieles in der Kantrezeption schiefgegangen ist. Und zwar kann man das so lesen, und das wird, glaube ich, 99% der Fälle, gerade in der kontinentalen Philosophie so gelesen. Interessanterweise haben wir sächsische viel korrekter Tradition, das zu lesen. Aber in der kontinentalen Philosophie, dass man diese Problematik in eine pietistische Tradition stellt. Ja, und sagt, Kant ist ein typischer Repräsentant einer sozusagen eine protestantische Ethik, die ständig über das Gewissen redet. Ja, und ständig unterscheiden will, aus welchem Grund ich es tue. Tue ich aus der Liebe zu Gott oder tue ich aus sozusagen Egoismus? Dass man sozusagen, dass die Introspektion die Grundlage der kantianischen Ethik ist. Also, weil der Kant immer betont, man muss ja unterscheiden zwischen Neigung und egoistischem Interesse auf der einen Seite und einer allgemeinen moralischen Forderung auf der anderen Seite und ständig die Forderung nach dieser Unterscheidung wiederholt und ständig betont, dass diese Unterscheidung einzige Grundlage der moralischen Handlung ist. Und da wir eine große Tradition haben, gerade in kontinentalen Europa und gerade in Deutschland und gerade zu der Zeit, als Kant diese Schrift verfasst hat, eine große Tradition dieser protestantisch motivierten Introspektion des eigenen Gewissens, ja, und ständige Unruhe, ja, die man auch bei Kierkegaard findet und so. Aus welchem Grund tue ich das? Angemeinem Grund oder persönlichen Grund? Dass man sozusagen beinahe zwingend dazu gebracht wird, dass in diesem Sinne zu lesen. Und ist es aber eine falsche Lektüre? Und es ist eine falsche Lektüre aus einem sehr einfachen Grund. Weil die Unterscheidung, die Kant anstrebt, ist keine faktische, sondern formale. Was Kant eigentlich sagen will, ist, dass für eine moralische Handlung keine faktische Grundlage überhaupt zuständig ist. Das heißt, die Frage danach, ob ich de facto aus moralischen Gründen gehandelt haben, ist eine falsche Frage in Bezug auf die Konzernentscheidung. Das ist die Frage, die zum Beispiel Nietzsche, ich glaube, dass einer der Gründe, warum sozusagen die Rezeption in diese Richtung gelaufen ist, das ist zum Teil auch bei Hegel schon zu lesen. Ja. Hegel sagt, das ist das unglückliche Bewusstsein, ja, das bei Kant immer danach strebt, festzustellen, auf welche jenseitige, außerweltliche Grundlage man überhaupt handelt. Dann bei Nietzsche steht es, dass solche sozusagen protestantische Pastoren wie Kant, und Kant wird C-U-N-T geschrieben, und so, die sozusagen in einer falschen, programmatisch falschen Schreibweise, dass diese ganzen Leute so ständig die Fragen, wie sie jenseitig in der Welt handeln, und sozusagen, aber eigentlich ist es Machtstreben und er sagt das geschehen. Und es ist nicht das, was Kant tut. Ja. Kant sucht nicht nach einer Grundlage, faktischen Grundlage für das moralische Handeln überhaupt. Sei es göttliche, sei es welche auch immer. Sondern nach einer rein formalen. Und er sagt, rein formal ist es so, dass wir, weil wir eine Faktizität der ethischen Entscheidung nicht zulassen können, also alles Faktische ist ausgeschlossen, können wir kein Gesetz machen in Bezug auf die Wahrheit. Wir können ein Gesetz haben in Bezug auf die Verfassung des Staates, weil der Staat ist eine faktische Größe, ja, es ist eine Realität. Kultur ist auch eine Realität. Aber die moralische Handlung hat keine Realität. Die moralische Handlung entspricht überhaupt nichts. Ja. Weder die Wirkung, noch die Ursache, weder die Neigung. Also es gibt nichts Faktisches überhaupt, worauf sich eine Moral gründen könnte und sich beziehen könnte in der Welt. Das bedeutet, dass wir so etwas wie moralisches Gesetz nicht aufstellen können, weil das Gesetz ist ein Werk des Verstandes. Ja, nach Kant. Also er hat schon gezeigt, in der früheren Kritik, in der Kritik der reinen Vernunft, das Gesetz funktioniert folgendermaßen. Man hat so viele Sinnesdaten und man hat so viele Regeln, um sie miteinander zu verbinden. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesetz oder eine Summe der Gesetze. Weil wir hier in diesem Fall, im Fall der Moral, keine Faktizität haben, können wir ein Gesetz nicht aufstellen. Das heißt, das Einzige, was wir aufstellen können, ist eine, wie gesagt, und das ist eben diese schwierige Figur, Gesetzmäßigkeit ohne Gesetz. Das heißt, wir tun so, als ob wir eine Gesetzmäßigkeit hätten, wir haben aber keine. Und das ist die Situation der Vernunft. Die Situation, das ist die Lage, in der sich die Vernunft befindet. Deswegen sind wir in der Moral vernünftig. Wir sind vernünftig gerade deswegen, weil wir keinen Bezug zur Realität herstellen können. Genauso wie wir allgemeine theoretische Vernunft, wir können über verschiedene Gesetzmäßigkeiten sprechen. Wir können sprechen über allgemeine Ursache, allgemeine Wirkung, über Anfang der Welt und Ende der Welt und so weiter. Das sind alle Gesetzmäßigkeiten. Ja? Und es ist ein gesetzmäßiges Reden darüber. Es ist die sozusagen, ihnen fehlt aber ein gewisser Bezug zur Realität, um zu Gesetzen zu werden. Sie bleiben auf der Ebene der Abstraktion. Nun sagt der Kant, das ist gerade die Ebene, auf der wir ethisch agieren. Das heißt, wir agieren praktisch in diesem Spannungsfeld zwischen Affirmation und Negation. Wir agieren in diesem Feld zwischen affirmativer Darstellung und kritischer Teil. Wenn man will, wir treffen unsere Entscheidungen in einem Feld, in dem wir keinen Bezug, keinen praktischen Bezug, keine Rechtfertigung für diese Entscheidungen finden können. Und gerade deswegen tragen wir eine Verantwortung für diese Entscheidungen. Das heißt, wir beziehen diese Entscheidungen allein auf der Art der Entscheidung selbst. Ja, es gibt kein Faktum, es gibt keine Realität, auf die wir außerhalb unserer selbst diese Entscheidungen beziehen können. In dieser Situation bezieht sich die Vernunft auf sich selbst. Ja, das heißt, das ist sozusagen die Grundform im Grunde der kantianischen Ethik. Ja. Die kantianische Ethik stellt die Vernunft vor der Aufgabe, eine unlösbare Konstellation der Forderungen, ja, durch eine Entscheidung zu lösen, eine Entscheidung zu treffen, die auf das Ganze sich bezieht, auf das ganze Geflecht der Forderungen, die man sich gegenüberstellt, ohne dass man, wie im Falle der Wissenschaft, sich auf irgendwelche Fizität berufen könnte, um als Hilfe. Das heißt, hier wird dann die Vernunft in eine Lage gebracht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja? Und diese Beschäftigung der Vernunft mit sich selbst ist ja die Ethik. Ja? Es ist das, sozusagen diese Beschäftigung öffnet das Feld des Ethischen. Wie dieses Feld der Ethischen gestaltet ist, ja, in der Begehrung, das ist sozusagen, was im Weiteren kann diskutieren. Aber ich denke, das Problem ist, für uns ist die Öffnung selbst. Und wir haben tatsächlich zwei Möglichkeiten. Also für die Vernunft, ja, was sich zu öffnen. Einer ist, wenn man will, und das ist alles sehr klassisch gedacht im Grunde, ja, nur sehr konsequent. Es ist konsequent klassisch gedacht. Eine Möglichkeit ist die Dichtung. Das heißt, die Selbstmanifestation der Vernunft, Selbsterfahrung der Vernunft unter der Voraussetzung seiner problematischen, also unrichtigen Gebrauchs in der Kombination mit Sinnesdaten. Und dann eine andere, das ist ja ein rechtmäßiger Gebrauch der Vernunft, das heißt Gebrauch der Vernunft, so wie sie eigentlich in der Natur auch gemäß ist, in der Absehung aller unrechtmäßigen Verbindungen zu den Sinnesdaten. Ja, das ist der ethische Gebrauch. Diese Gesetzmäßigkeit bedeutet also nichts anderes, und das ist sozusagen das führt von Anfang an zu kategorischen Imperativen. Dass man sich selbst unterstellt, im Namen des Ganzen zu handeln. Ja, diese Unterstellung, die in der Dichtung verheerend ist, in der Metaphysik verheerend ist, in der Wissenschaft tödlich ist, diese Unterstellung ist der Sinn des Ethischen. Also der Mensch muss so handeln, als ob es sich auf das Ganze bezieht. Und nur in dieser Situation handelt er ethisch.
Ist das nicht das, was Lukács später als Ironie beschreibt, dass man sozusagen im Roman versucht, man strebt die Totalität an, weiß aber, dass man sie nie erreichen kann. Und das ist sozusagen die ironische Reflexion der Bezugs auf das Ganze, von dem man gleichzeitig weiß, dass es eigentlich nicht erreichbar ist?
Ja, das ist sozusagen, das ist der Ausgangsmoment für diese Unterstellung für das Ganze zu sein. Ja. Lukács aber bezieht sich auf die, nicht auf ethische Dimension, sondern er bezieht sich auf die ästhetische Dimension. Das heißt eben auf diese, was ist Roman? Ja? Also in guttianischen Begriffen, Roman ist eben nichts anderes als eine Verbindung zwischen Vernunft und Sinnlichkeit in Absehen des Verstandes. Also wenn ich verbinde Verstand und Sinnlichkeit, dann ist es Wissenschaft. Und wenn ich verbinde Vernunft und Sinnlichkeit, das ist ein Roman. Ja, ein Roman ist etwas, was quasi automatisch, und damit arbeitet auch Lukács, quasi automatisch das Ganze präsentiert. Also weil ich einen Roman nicht anders schreiben kann, als durch diese Kombination zwischen Vernunft und Sinnlichkeit, kann ich den Roman auch nicht anders schreiben, als eine Darstellung des Ganzen. Also Roman muss metaphysisch sein. Gleichzeitig aber weiß ich ja, dass dieser Anspruch überzogen ist. Und ich kompensiere diesen Anspruch durch die Ironie. Also Lukács versucht sozusagen eine gewisse Ausgleich zwischen einem unvermeidlichen metaphysischen Anspruch des Romans finden, auf der einen Seite, und meine sozusagen Einsicht in der Unvollkommenheit, sozusagen in das fehlende Bezug zwischen mir und der Welt, ja, fehlende Übersicht. Und die Ironie ist sozusagen versucht, das auszugleichen, weil ich tue beides. Ich stelle diesen Anspruch auf und ich relativiere diesen Anspruch. Und das ist sozusagen die Definition des Ironischen. Ich tue etwas und nehme das gleichzeitig zurück. Ja, ich mache es so. Ja. Und das ist dieser Ironische. Als ob. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Und eine andere Möglichkeit ist, ich schreibe gar keinen Roman, ja, sondern ich handle ethisch. Ja. Ich tue etwas, indem ich mir selbst unterstelle, im Namen des Ganzen zu agieren. Ich kann im Namen des Ganzen nicht schreiben, ich kann im Namen des Ganzen nicht dichten, ich kann im Namen des Ganzen nicht keine Philosophie, Metaphysik oder Theorie betreiben, ich kann eine allgemeine Wissenschaft schaffen, aber ich kann in einem Wahn der Selbstüberschätzung sozusagen ethisch handeln. Und zwar deswegen, weil der ethische Handel für mich diese merkwürdige Raum schafft, eines Handels ohne Faktischen. Es ist wiederum auch so, dass dieser Raum für Kant tatsächlich existiert. Es ist eine Möglichkeit, es gibt für uns eine Möglichkeit, unser Handeln formal, nicht faktisch, das ist ja wichtig. Nicht, dass wir wirklich sozusagen von Gott motiviert oder von Gewissen. Es gibt für uns die Möglichkeit, unser Handeln auf die Vernunft zu beziehen, in der Absehung aller faktischen Gründe, die dazu führen, dass wir diese Handlung vollzogen haben. Wir können das so denken. Es geht um das Denken. Es geht wieder um das Denken. Es geht nicht nur darum, dass ich de facto aus meinem Gewissen handle, sondern es geht darum, ob das Handeln, das ich vollzogen habe, ein solches Handeln ist, dass dieses Handeln als moralisch reflektiert werden kann. Ja, also die moralische Reflexion, die Moral findet in der Reflexion statt. Sie findet statt nicht als sozusagen faktische Ursache des moralischen Handelns, sondern als eine formale Ursache, ja, wenn man mit klassischen Begriffen spricht. Das heißt, als eine Möglichkeit oder Unmöglichkeit, ein gewisses Handeln auf die Gesetzmäßigkeit der Vernunft überhaupt zu beziehen. Und ganz am Anfang macht Kant so eine Bemerkung in Bezug auf die Lüge einfach. Weil er sagt, zum Beispiel, ich gebe ein Versprechen und dieses Versprechen mit der Intention und mit der Entscheidung, diese Versprechen nicht zu halten. Also ich lüge von Anfang an. Kann ich das machen? Ja. Ist es vernünftig? Ist es klug, das zu machen? Sehr oft sagt er, ist es klug. Ja, muss man sagen. Habe ich eine Neigung dazu? Ja, habe ich. Ist es moralisch? Es ist nicht moralisch. Warum ist es nicht moralisch? Es ist nicht moralisch, weil wenn ich mir unterstelle, im Namen des Ganzen und im Namen der Allen so zu handeln, dann muss ich zum Schluss kommen, dass das Versprechen so funktioniert, dass immer, wenn ein Versprechen gegeben wird, wird er nicht gehalten. Also das ist die logische Struktur des Versprechens. Aber es ist nicht die logische Struktur des Versprechens. Weil die logische Struktur des Versprechens besagt, das Versprechen ist etwas, was gehalten werden muss. Ja? Wenn ich das Versprechen so definiere, nicht von der faktischen Seite, sondern von der logischen Seite her, ja, das Versprechen ist das, was nicht gehalten werden darf, ja, dann annulliert sich das Versprechen selbst als eine logische Form des Handelns. Ja. Das heißt, ich muss handeln entsprechend der logischen Form des Handelns selbst, das heißt der logischen Form des Versprechens. Das heißt, wenn ich etwas verspreche, muss ich als allgemeines Subjekt der Vernunft, als derjenige, der im Namen der Vernunft handelt, so handeln, dass die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Vernunft, das heißt die logische Struktur des Versprechens, aufrechterhalten wird. Es kann auch sein, dass ich ein Versprechen gebe, dieses Versprechen auch einhalte, und zwar aus Neigung. Ich wollte dieses Versprechen geben, ich freue mich, dieses Versprechen gegeben zu haben und ich freue mich, dieses Versprechen einzuhalten. Das heißt, ich gebe dieses Versprechen und halte dieses Versprechen ein, aus, wie gesagt, Schön sagt Kant, das werden wir noch lernen, aus pathologischen Gründen. Wobei aus pathologischen bedeutet pathologisch. Also nicht aus logischen, sondern aus Pathos. Aus Gründen des Pathos. Pathos missverstanden als Logos. Ja? Logos missverstanden als Pathos. Also wenn ich aus pathologischen Gründen etwas tue, dann bedeutet das nicht, dass das Handeln unmoralisch ist. Kant sagt ganz direkt in diesem Beispiel gegen seine falsche Lektüre. Es geht nicht darum, aus welchem Grund man irgendetwas de facto getan hat. Es geht nur allein darum, ob die formale Struktur eines Handels tatsächlich eine moralische ist. Ja, ist ein Versprechen so gegeben, dass es auch eingelöst ist oder nicht? Ja, wenn ja, dann ist es moralisch, wenn nein, dann ist es unmoralisch.
Wie steht das zur Bemerkung Kants, dass sich das richtige Handeln nie zeigen kann? Also dass ja Kant entwickelt zumindest ein grundlegendes Argument als defensiv ist, dass er sagt, dass ethische Handeln kann sich nie zeigen, weil man kann nie wissen, warum jetzt wirklich jemand irgendwie gehandelt hat. Also es gibt kein Kriterium zu unterscheiden, worin die ethische Handlung besteht und worin die nicht-ethische Handlung besteht. Und deswegen bezieht er das Ethische auf den Willen, ethisch zu handeln, also den Willen, vernünftig zu handeln. Egal, was jetzt dabei rauskommt, ob irgendwie Millionen dabei sterben oder nicht, das egal, sondern es geht nur darum, dass der Mensch wird dadurch zum moralischen Wesen, dass er einen Willen haben kann, vernünftig zu handeln.
Ja, Engel, aber dieser Wille muss nicht missverstanden werden, darf nicht missverstanden werden, so wie es etwa Schopenhauer gemacht hat, ja, dann später. Aber auch viele andere, auch meinetwegen Fichte, ja, als eine ontologische, metaphysische Realität. Ja, für Kant, unter dem Willen versteht er eine logische Gesetzmäßigkeit, formaler Art. Das heißt, ich kann zum Beispiel, also der Unterschied zwischen Wille und Wirkung kommt dort, wo ich zum Beispiel mich folgende Frage frage. Zum Beispiel, ich habe ein Versprechen gegeben und das Leben gab mir nicht die Chance, dieses Versprechen einzuhalten. Zum Beispiel, ich habe ein Versprechen gegeben, ins Seminar zu kommen, aber dann wurde von Straßenbahn überfahren und habe es nicht gemacht. Könnte man sagen, dass dieses Versprechen, der keine Wirkung gezeigt hat und de facto nicht eingelöst worden ist, dass dieses Versprechen unmoralisch ist? Dann sagt Kant nein. Weil in dem Moment, in dem ich dieses Versprechen gegeben habe, bin ich de facto davon ausgegangen, dass ich tatsächlich komme zu diesem Seminar. Ja? Und das heißt, mein Wille bestand in einer Korrelation zu meinem Versprechen. Ja? Mein Wille sozusagen entsprach dieser formalen Anforderung und Beschaffenheit der formalen Beschaffenheit des Willens des samarischen Willens. Die Frage ist jetzt, wenn ich mich jetzt weiter frage, diese Beschaffenheit selbst, also diese meine Bereitschaft, tatsächlich dieses Versprechen zu erfüllen, wie ist sie beschaffen? Ist es so, dass ich zum Beispiel ein guter Mensch bin? Und da ich ein guter Mensch bin, für so ein guter Mensch bin, bin ich eben so beschaffen, dass ich immer so agiere, dass ich eigentlich das will, was moralisch richtig ist. Wenn es so ist, dann die Frage, die gesellschaftlich sich stellt, ist, wie erziehen wir gute Menschen? Das heißt, wie erziehen wir solche Menschen, bei denen der Wille im Anklang mit der moralischen Forderung steht. Das ist der klassische Einzige. Auch die heutigen. Wie erziehen wir die Kinder so, dass sie ihre Lehre nicht umbringen? Nun, Kant sagt, dass wenn ich ein guter Mensch bin, dann bedeutet das nicht, dass ich moralisch handle. Das bedeutet so ungefähr, als dass ich ein Tier bin. Ein Katze oder ein Hund. Ja, dass jemand, der einfach so beschaffen ist, so erzogen ist, dass er einfach im Einklang mit der Moral lebt. Aber eine solche Lebensweise ist eine natürliche und nicht eine moralisch definierte. Man kann auch sich vorstellen, dass die Natur selbst einen Menschen schafft wie ein Tier, dass wir sagen, instinkthaft im Einklang mit moralischen Forderungen lebt. Ja, man kann sozusagen ein Apparat einbauen in einen und dann macht er es immer richtig. Das ist zwar okay im formalen Sinne, der Grund ist aber ein pathologischer. Ist ein pathologischer. Gut. Bedeutet das, und das ist eben die schwierige metaphysische Frage, die ich vorhin angespielt habe, bedeutet das, dass wir in unserer, sagen wir, inneren Haushalt eine andere, sagen wir, ein anderer Grund für unsere, eine andere Willen haben, also ein anderer Willensgrund, ein anderer Mechanismus für unsere Aktionen haben, als diese ganze Struktur der Neigung. Und Kant kann so gelesen werden, ja, dass er sagt, über alle Neigungen hinaus, es gibt in uns ein Gewissen und was auch immer, also eine Instanz, die sozusagen uns das moralische Gesetz diktiert, jenseits aller natürlichen Regeln. Und das wäre eine in der Tat sehr religiöse Einstellung. Sehr religiöse Einstellung. Weil das bedeutete nichts anderes, als es so etwas wie Gott gibt in einer oder anderen Form. Das heißt, ein anderer Wille, also kein menschlicher Wille, und dann die menschliche Fähigkeit, sich auf diesen Willen zu beziehen. Da wäre sozusagen ein realer metaphysischer Gott da. Und auch ein Bezug zu diesem realen metaphysischen
Gott. Das wäre eher die Unfähigkeit, sich vor diesem moralischen Willen zu entziehen, weil Kant ja immer sagt, jeder weiß schon immer, was richtig und falsch ist. Also gerade diese. Wenn die Modernen dann irgendwie sagen, also die Postmodernen, ja, man weiß gar nicht, wie man richtig handeln soll und alles ist schlecht irgendwie, dann geht ja Kant quasi vom Gegenteil aus, dass wir uns diese Stimme der Vernunft nicht entziehen können und wir eben schon wissen, weil sie uns sagt, was richtig und falsch ist. Also es gibt keinen Moment, in dem sie nicht eindeutig spricht zu uns.
Aber das ist eine interessante Frage mit der Postmoderne. Also, der. Es ist so, das ist wirklich schwer zu erklären, aber beginnen wir dann mit Postmodern und einfach zu zeigen, worauf es ankommt. Also es kommt jemand wie Deleuze, ja, der sagt, alles fließt, alles ist grausam, man muss die ganze Zeit andere umbringen, man muss ständig sozusagen in Ekstase leben und so weiter und so fort und tut das gleich und tut das ja auch. Ja. Dann ist es ein moralisches Handeln oder nicht? Von der ganz grenzianischen Perspektive.
Also es kommt drauf an. Zwischen der pathologischen Stimme und der Stimme der Vernunft. Also wenn man sagt, ja, das war, also dann müsste man quasi eine nächste Ebene einführen, in der man unterscheiden kann, wer spricht wirklich, wie bei Heidegger, wirklich das Sein spricht oder nur das Man. Also es
wird meines Erachtens total von kantianischen Ethik abgedeckt. Ich war, als ich in Moskau mal war, da war gerade ein Beginn der Perestroika und da war so ein ziemlich junger Unternehmer, ja, war so da gefragt, welche Schwierigkeiten hat er so insgesamt unter diesen neuen Bedingungen, und da war keine praktischen Schwierigkeiten, sondern hat gesagt, ja, sehen Sie, meine sind moralische. Also ich weiß, dass der Mensch den anderen Menschen Wolf ist, und einen Menschen ständig ausbeuten und unterdrücken muss. Weil sonst geht es nicht weiter. Und das Leben ist halt so. Ja. Und die Wirtschaft muss sich irgendwie richtig entwickeln und so weiter. Und ohne ausbeutende Menschen geht es nicht. Aber ich bin schlecht erzogen, also kommunistisch. Und fühle immer irgendwie Mitleid mit Menschen. Und kann ich sie nicht richtig ausbeuten. Aber das versuche ich jetzt zu überwinden. Und ich versuche, so hart und grausam zu sein, wie nur möglich, damit sie so schlecht fühlen und ich so angestumpft werden wie nötig. Und dann ist es schon sozusagen das Wichtigste getan. Und das ist genau das, was Kant meint. Also dieser junge Unternehmer war eine Verkörperung der kantianischen Ethik. Es geht nicht darum, was man tut und wie man sich auf das Faktische bezieht. Es ist nur so, dass man allein handelt aus einer allgemeinen vernünftigen Einsicht in die Beschaffenheit der Welt im Ganzen. Und sein Handeln als eine Instanz dieses Bezugs erlebt. Ja? Das heißt, er geht davon aus, dass das Ganze grausam ist, sozusagen dem Lebenskampf unterworfen und so weiter und so fort. Und er schämt sich, wenn er sozusagen moralisch handelt, im klassischen Sinne des Wortes, also mitleidvoll handelt, aus dem Grund, aus dem Kant sagt, sozusagen, man muss allein sich auf das Gesetz beziehen, auf die Vernunft beziehen und auf nichts anderes. Er meint, sozusagen gut mit Menschen zu sein, ist pathologisch. Ja, das ist der falsche Pathos. Der richtige Pathos ist der Pathos der Vernunft. Ja, das heißt, die Entscheidung darüber, dass mein Akt stellvertretend sein soll und in sich tragen soll, meine vernünftige Einsicht in die Beschaffenheit der Welt. Diese vernünftige Einsicht in die Beschaffenheit der Welt ist etwas, was ich nicht theoretisch beschreiben kann. Ich kann das nicht theoretisch begründen. Ja, ich habe keine Mittel dafür. Ich kann einen Roman schreiben, wo ich meine diese Übersicht über die Welt zum Ausdruck bringe. Aber das klappt auch nicht, wie Lukács sagt, und viele andere auch. Es gibt immer sozusagen ein gerichtetes Zurückkommen. Aber ich kann dieses Grundverständnis der Welt, diese Gesetzmäßigkeit insgesamt, durch meine Aktion des Mandrades unmittelbar stellvertretend zum Ausdruck bringen. So handle ich, weil die Welt so ist, und ich handle diese Übersicht, diese meiner vernunftsmäßigen Einsicht über das Ganze der Welt entsprechend. Ja. Das ist ein vernünftiges Handeln. Wenn ich wie Deleuze sage, alles fließt und so weiter und so fort, alles muss ekstatisch werden, und dann was ist der Gegenteil davon? Ja? Dass man sagt, Herr Deleuze, aber Sie gehen rechtzeitig zur Vorlesung, Sie haben sozusagen, Sie sind glücklich verheiratet und haben ein Haus im Zentrum von Paris und führen sozusagen ein großglückliches Leben. Ist das tatsächlich das, was Sie predigen? Kann man sagen, also da kommt diese Frage nach einer immanenten Diskrepanz zwischen dem, was man eine vernünftige Einsicht in die Welt verkauft und wie man tatsächlich handelt. Ja? Das ist die Kritik. Die Kritik ist so geartet, ja? Dass man gibt ein Versprechen, aber denkt und hält sie nicht. Das ist ein Widerspruch, das kann angeklagt werden. Aber was das für ein Versprechen ist, das spezifiziert Kant nicht. Vielleicht ist es Versprechen, die ganze Welt zu sprengen, ja? Und alle Menschen zu töten. Na gut, das ist eine allgemeine vernünftige Einsicht, dass der eine zu dieser Entscheidung getrieben wird. Nur macht er das nicht, und nicht nur macht er das nicht, sondern er weiß von Anfang an, dass das nicht machen will. Sondern er will nur ein Buch schreiben, zu Hause sitzen und so weiter. Und das ist eben das Allgemeine, was ich gerade angesprochen habe. Das heißt, man weiß von Anfang an, ob man das richtig macht oder nicht. Das ist eben der Punkt, bei Kant entscheidender Punkt. Es ist nicht so, dass man das nicht weiß. Man weiß, dass man lügt und dass man dieses Versprechen nicht einhält. So, wenn man zum Beispiel als Postmoderner schreibt, man muss ständig in der großen Ekstase leben, niemals zu Vorlesungen kommen und so weiter und die bürgerliche Lebensweise sprengen, man weiß, dass man das, dieses Versprechen gegeben hat, aber nie einhalten wird. Ja? Man wird weiter in seiner Wohnung leben, Bücher schreiben und sozusagen Vorträge halten. Ja, das ist der Punkt. Und das ist unmoralisch. Es ist nicht unmoralisch, weil die Lehre unmoralisch ist. Die Lehre als solche, dass man alle töten muss und in Auflösung leben soll, ist okay. Sie ist an sich eine vernünftige Bild der Welt, so wie sie sein sollte. Ja. Es kann weder bestätigt noch widerlegt werden. Ja, wir haben keine sinnes- und verstandesmäßigen Mittel, das zu tun. Also, okay, geschenkt. Auch die Forderung, sozusagen großbürgerlich zu leben, viel Geld zu verdienen, Vorträge zu halten, so rechtzeitig ja, zu erscheinen, zu vorlesen, ist auch okay. Ja? Kant sagt, das ist ja klug. Ja? Es ist wirklich sehr oft sehr klug und vernünftig, sozusagen seine Versprechen zu brechen. Nichts dagegen. Nur, die Korrelation ist nicht moralisch. Also wenn man nach Moral fragt, macht man fragt man nach der Korrelation zwischen dem, was man als Subjekt der Vernunft von tatsächlich von Leben hält und wie man tatsächlich in Bezug auf diese vernunftsmäßige, gesetzmäßige Einsicht in die Beschaffung der Welt handelt oder nicht. Und da behauptet Kant, dass wir meistens lügen. Dass wir eigentlich wissen, dass wir die Welt anders sehen. Das ist für sozusagen uns versprechen, uns selbst versprechen oder andere versprechen oder ausgeben. So ist das. Dass wir eigentlich wissen, dass der Deleuze von Anfang an weiß, dass es nicht so leben wird.
Aber wenn Kant von Anfang an zulässt, dass es so etwas gibt wie pathologische Neigung, dann kann man ja auch gleich den Schluss ziehen und sagen, es kann auch sowas geben wie eine pathologische Neigung zur Pflicht oder zur pflichtbewussten Handlung.
Ja.
Das ist sozusagen die größte aller pathologischen Neigungen.
Ja, das kann sein.
Zumal man ja auch unterm Strich sagen kann bei Kant, wenn er zum Beispiel die Metaphysiker bezichtigt, dass sie, weil sie im Namen des ganzen Denken, also spekulieren, letztendlich verrückt sind, ja. Was er auch geschrieben hat, ist ein Kandidaten des Hospitals, so wie ja. Geisteskranke praktisch, dann ist der pflichtbewusst Handelnde, also der ethisch Handelnde, mindestens genauso verrückt, weil er auch im Namen des Ganzen nicht nur denkt, sondern handelt.
Das ist ganz klar. Es ist aber eine Möglichkeit unter vielen anderen und keine, die das Modell insgesamt kompromittiert. Weil mich, also in Kant und so weiter, interessiert schlicht und einfach eine formale Konkordanz und nicht der Grund für eine faktische. Also ob man aus pathologischen Neigungen, ob man aus Verrücktheit, ob man instinktmäßig durch die Natur, ob man aus einem oder anderen faktischen so oder anders gehandelt hat, das ist sozusagen, das liegt alles im Bereich der Psychologie,
aber
das liegt alles im Bereich des Faktischen.
Aber es würde eh schon kompromittieren, wenn man sagt, es gibt eine pathologische Neigung zum Formalen.
Nein.
Weil er das ja eigentlich ausschließt.
Nein.
Weil er schon die Grenze zieht.
Nein, das tut er nicht. Nein, das tut er nicht. Er sagt, wir können uns vorstellen, ein Wesen, das instinktmäßig von der Natur her, das ist diese Filter, ja, So ein Hund, ein Mensch als Hund, der sozusagen von der Natur so dressiert, dass er immer das Richtige tut. Das Problem ist nur, dass dieser von der Natur her so abgerichtete Hund keine Vernunft hat. Das heißt, ihm fehlt zwar nicht die Moral, aber ihm fehlt die Vernunft. Die Vernunft ist eine totale Beziehung zum Ganzen. Das Tier hat diese totale Beziehung zum Ganzen nicht. Und da diese totale Beziehung zum Ganzen fehlt, fehlt die Korrelation auf der anderen Seite.
Aber es könnte jemand von Natur aus so beschaffen sein, dass er immer in Beziehung zum Ganzen denkt und handelt. Also nicht, dass er das Richtige tut, zufälligerweise, sondern dass er gar nicht anders kann, als immer nur in Bezug zum Ganzen zu denken und zu handeln.
Aber das ist der Mensch. Der Mensch ist so ein Tier. Der Mensch ist ein Tier, der von der Natur so beschaffen ist, das ist der einzige Beispiel, oder das ist der Mensch. Es ist von der Natur so beschaffen, dass er nicht anders handeln kann, wenn er richtig handelt, als in Bezug auf das Ganze. Weil er mit einer Vernunft ausgestattet ist, was ihn dazu zwingt, diesen Bezug zu haben.
Dann muss nur, die Unterscheidung aber nicht ziehen. Weil
nur kann der Mensch entweder das tatsächlich tun, oder in Konkordanz mit dieser Perspektive, dann handelt er moralisch. Der Mensch hat aber die Möglichkeit, zwar diese Übersicht zu haben, danach aber nicht zu handeln. Dann handelt er unmoralisch. Ja? Man hat, ich habe diese Übersicht, ich habe die Vernunft, die mir sozusagen die Welt in dem Ganzen aufschließt. Und dann handle ich so, dass ich das Ganze, dieses Ganze repräsentiere, dann handle ich moralisch. Wenn ich aber so handle, dass ich diese Ganze nicht repräsentiere, sondern nur einen Vorteil zum Beispiel suche, einen konkreten Vorteil, dann handle ich unmoralisch.
Das heißt, alle Menschen sind Metaphysiker. Nur unter den Menschen als Metaphysikern gibt es solche, die sich die Tatsache, dass sie Metaphysiker sind, verschleiern.
Ja, was wir echt genau so ist.
Das heißt, alle Menschen sind verrückt, nur es gibt unter diesen Verrückten welche, die sich die Tatsache ihres Verrücktseins verschleiern.
Ja, ja. Aber Metaphysiker, aber verrückt ist es nicht richtig, ja? Weil verrückt ist man nicht dann, wenn man sein ethisches Handeln auf seine metaphysische Beschaffenheit bezieht, dann ist man normal. Sondern wenn man so etwas mit Metaphysik betreibt, im Sinne einer Wesensschau, das heißt in dem Sinne, dass man sozusagen die Dichtung für die Wahrheit nimmt. Das heißt, dass man seine metaphysische Inspiration und seine Vernunft so gebraucht, dass man die mit Weltübersicht vermischt.
Ja, aber metaphysisch denken und metaphysisch handeln, beides ist gleich metaphysisch.
Nein, das ist zwar gleich metaphysisch, aber einmal richtig metaphysisch, dann ist es fast metaphysisch. Nein, das ist nicht so. Weil der ganze Philosophie von Kant basiert auf folgender Prämisse, dass wir haben verschiedene Fähigkeiten. Und alle unsere Fähigkeiten können wir sowohl richtig wie auch falsch gebrauchen. Und tun mal so, mal so. Also für Verstand und Sinnlichkeit und so weiter können wir gut gebrauchen und können wir schlecht gebrauchen. Und die Funktion der Philosophie ist, diese Unterscheidung zu treffen und sinnlos scheint zu lehren. Und so, und metaphysische Dimension, also die Vernunft, ist ja eine Fähigkeit. Wir haben im Unterschied zu Tier eine Fähigkeit. Tier bezieht sich noch auf eine konkrete Lebenslage. Wir aber beziehen uns auf das Ganze. Und wenn wir auf das Ganze uns beziehen, dann können wir damit zweierlei umgehen. Entweder dieses Ganze betrachten und beschreiben, das, was wir in diesem Ganzen sehen, dann sind wir verrückt, dann gebrauchen wir unsere Fähigkeit mit der Fische schlecht, oder in der konkreten Lebenssituation, in der wir agieren, uns nicht im Sinne der Beschreibung oder Wissenschaft oder was auch immer, sondern im Sinne der Koordination zu dieser Allgemeinheit agieren. Das heißt, wir agieren zwar konkret, aber wir setzen einen Bezug zum Ganzen, das wir haben, dabei ein in diese Aktion. Dann ist es ein richtiger Gebrauch, das ist ein ethischer Gebrauch, der metaphysischen Vermögens. Ja, reine Vernunft. Also wir benutzen die reine Vernunft nicht für eine Beschreibung, nicht für eine Beschreibung, das machen die Dichter, sondern als eine Referenz bei einer Aktion in einer konkreten Situation.
Aber die Beschreibung findet dadurch automatisch statt, also als einen Moment zumindest des ethischen Handelns, denn um mich in Bezug zum Ganzen zu setzen, kann ich nicht einfach blind drauf losschlagen, sondern ich muss eben das Ganze betrachten, das heißt letztendlich für mich selbst beschreiben, auch wenn ich das nicht zum Beispiel in Form eines Buches tue oder eines Vortrags, aber ich muss es zumindest für mich als Ganzes so beschreiben und dann handle ich.
Ja, aber ich beschreibe das nicht in Bezug auf das Gesetz, das moralische Gesetz, sondern in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit. Und das bedeutet, dass wenn ich ein Dichter bin, und mit der Welt, was ist die Welt? Ja? Die Welt ist eine Konstruktion aus Verstand und Sinnlichkeit. Wenn ich ein Metaphysiker bin, ich ersetze sozusagen Verstand durch die Vernunft und bekomme so eine Beschreibung, ich bekomme so einen Roman. Ja? Und handle als Held innerhalb des Romans. Wenn ich aber ein ethischer Held bin, sozusagen, ein Subjekt, dann beziehe ich mich nicht auf die faktische Beschreibung, auch die faktische Beschaffenheit der Welt im Ganzen, sondern allein auf ihre Gesetzmäßigkeit, das heißt praktisch auch der Verstandsmäßigkeit der Welt und nicht auf der Sinnlichkeit. Das heißt, ich sozusagen beziehe mich nicht auf die Sinnlichkeit der Welt wie in der Dichtung, sondern auf Verstandsmäßigkeit, auf Gesetzmäßigkeit als solches. Das heißt, ich frage mich nicht, was das für ein Versprechen ist und ist es gut oder böse, ein Versprechen zu geben, sondern frage mich, was ist die logische Struktur eines Versprechens ist und wie ich mein Versprechen so geben kann, so geben soll, dass die logische Struktur rein logisch des Versprechens als solches angehalten wird. Nicht die materielle Seite des Versprechens. Das heißt, die Frage ist nicht, was für ein Versprechen es ist, materiell gesehen. Weil um diese Frage zu beantworten, muss man wirklich verrückt werden. Ja, dann muss sozusagen man die Welt überblicken und sich materiell fragen, auf der materiellen Ebene, welche Versprechen gut sind und welche schlecht. Das mache ich nicht. Stattdessen, ich gebe ein Versprechen und frage mich, wozu verpflichtet die logische Struktur des Versprechens mich in diesem Moment. Und stelle fest, sie verpflichtet mich, dieses Versprechen einzuhalten. Was auch immer dieses Versprechen ist, tue ich das nicht oder plane das nicht zu tun, bin ich dann unmoralisch. Tue ich das, bin ich moralisch. Weil ich handle entsprechend der logischen Beschaffenheit meiner eigenen Aktion. Also das Universale und das Gültige wird allein durch die Logik und die Logikbeschaffenheit meiner Aktion selbst angezeigt. Und deswegen der Widerspruch, der moralische Widerspruch ist nicht Widerspruch. Meine moralische Aktion steht nicht im Widerspruch zur Außenbeschreibung der Welt, sei es metaphysische, sei es eine wissenschaftliche, sondern es ist ein Selbstwiderspruch. Und das ist genau das, was ich jetzt sage. Das moralische Widerspruch ist letztendlich Selbstwiderspruch. Das heißt, ich handle moralisch dann falsch, wenn ich handle entgegen der innerlogischen Struktur meines eigenen Handels. Weil gerade diese innerlogische Struktur meines eigenen Handels ist das Universale in diesem Handel. Nicht die Faktizität dieses Handels, sondern die logische Struktur. Das ist das Universale.
Ja, gibt es nicht irgendwie viele Momente eigentlich in dem Buch, wo er immer wieder das einschränkt, diese Fähigkeit des Menschen, allein der logischen Struktur nachzuhandeln? Und daher kommen ja auch die ganzen Diskurse, die dann sagen, naja, es ist immer eine unendliche Annäherung daran. Irgendwer sagt immer, die Heiligkeit des Willens ist nicht möglich. Man kann sich nur unendlich daran annähern. Der Mensch ist immer noch ein sinnliches Wesen. Und deshalb widerspricht er sich eigentlich ständig.
Ja, das ist der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. Ja. Das werden wir alles sozusagen lesen. Die Frage ist nur, wie öffnet man überhaupt, also was ich tun möchte, ich möchte sozusagen ganz klar zeigen, wie Kant ein gewisses Feld der Untersuchung öffnet, also mit welchem Gestus. Und er öffnet das mit dem Gestus, mit dem er ein gewisses Feld konstituiert und zeigt, was dazu gehört, was nicht dazu gehört. Also das Faktische gehört nicht dazu, das gehört nicht dazu, aber dazu gehört die logische Struktur der Handlung selbst und meine Fähigkeit, diese logische Struktur zu exemplifizieren oder das nicht tun. Und wenn ich diese logische Struktur exemplifiziere, ist es eine moralische Handlung, wenn ich diese logische Struktur verberge und nicht exemplifiziere, wenn ich sozusagen im Selbstwiderspruch handle, dann ist es unmoralisch. Und in Absehung dessen, wie der faktische Gehalt meiner Handeln, wie am Ursprung, das heißt, was sind die beschaffene Neigungen, die dafür führen, das zu tun, davon sehe ich ab, wie auch sehe ich ab, von der Wirkung, sondern ich beziehe mich allein auf die innere Struktur meines eigenen Handels und frage mich, bin ich, sagen wir so, im Frieden mit sich selbst. So. Also moralisch zu handeln bedeutet, im Frieden mit sich selbst zu sein, das heißt, im Anklang mit der logischen Struktur des eigenen Denkens zu handeln. Also wenn ich wie Deleuze sozusagen über eine Auflösung lebe, aber in der See, aber in der Wohnung lebe, ich bin nicht im Frieden mit mir selbst. Es gibt eine innere Diskrepanz. Und wenn ich sie spüre, dann ist es schon für mich ein Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt. Und das kann nur erklärt werden, also diese Bereitschaft auf den inneren Frieden zu verzichten, in Diskordanz mit sich selbst zu handeln, nur wenn ich einen äußeren Vorteil davon erwarte. Ja, dass ich sage, da sagt er zum Beispiel, und das ist ein wunderbares Beispiel von Kant, das sozusagen Derrida würde sagen, sozusagen jeder große Denker beginnt mit der Dekonstruktion und dann kannst du Jörter gleich, sagt er, nehmen wir eine Podagra-Krank. Wenn er Wein trinkt und so, dann befindet sich er im Streit mit sich selbst, weil er weiß, dass es für ihn nicht gut ist. Und das entspricht nicht der Podagra als der Grundbeschaffenheit seiner Existenz. Aber er nimmt das in Kauf, um einen äußerlichen Vorteil zu bekommen, diese Weise zu genießen. Und da wir wissen, dass Kant das hier gemacht hat, auch Podagra-Krank. Und wie auch Voltaire, vor allem Voltaire beschreibt das ständig sozusagen, das war klassische Texte, wo er sozusagen immer schwankt hier zwischen diesen zwei Positionen. Das heißt, man kann es vorziehen, kein inneren Frieden mit sich selbst zu haben, als dauerhafter Zustand, sondern wegen einem intensiven äußerlichen Vorteil doch etwas tun, was zum Widerstreit und Unruhe in sich selbst führt. Allerdings muss man schon sagen, das ist ein unmoralisches Handeln. Ja. Man muss sagen, aha, das ist ein unmoralisches Handeln und ich mache das halt. Und Kant sagt ja, es gibt Gründe, Lebensklugheit, das und jenes, die uns tatsächlich dazu zwingen, unmoralisch zu handeln. Wir müssen dann noch nur sehen, dass das wirklich ein unmoralisches Handeln ist. Haben wir das gesehen? Das ist okay. Dann haben wir halt unmoralisch. Ja, gut. Da, jetzt muss ich wirklich schauen, was mit meinem Beitrag zu dieser Aufstellung aussieht.
Ja? Eine Frage, lesen wir die Grundlegung oder die praktische
Wir leben die praktische Vernunft und wir können die Grundlegung, also ich weiß nicht, wie schnell wir vorangehen. Meine Bitte wäre auf jeden Fall die folgende von der Verabschiedung. Nämlich, dass Sie sich überlegen und Sie vielleicht als Referat einen Abschnitt einfach nehmen. Ja. Weil das ist sozusagen eine Lektüre, die ich beabsichtige, vielleicht einige Kommentare. Ich habe gedacht an Nancy, sein Text über kategorische Imperativ, vielleicht ein paar andere Geschichten, aber auf jeden Fall im Mittelpunkt wird wirklich die Analyse dessen stehen, was Kant tatsächlich schreibt. Und wer also eine Referat halten will, dann am besten wäre es und am liebsten mir, dass Sie einfach einen Abschnitt übernehmen, dann können wir den weiteren Verlauf des Seminars besser planen. Aber zunächst einmal bis zur nächsten. Da ist angekündigt. Ich glaube, nächste Woche gibt es ja nächste.